de Vega. Der Weg eines Adlers durch die Himmel ist dem Schreiber zu wunderbar. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen. Und heute Abend der dritte Punkt, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wo ich dieses Thema aufgegriffen hatte, meinte ich, ich bringe alle vier Punkte an einem Abend zu Ende, wenigstens wie heute Abend die zweiten, also den dritten und vierten Punkt. Der dritte Punkt, der jetzt drankommt, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Und der vierte, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Wir hatten beachtet und tun gut daran, wenn die Schrift in Einzahl redet, schreibt, dann meint sie auch auf höchster Ebene, auf der über alles überragenden Ebene, auch nur je eines. Der Weg des Adlers, so einer. Und wir lesen, naja, der Weg der Adler, nicht? Durch die Lüfte im Himmel. Der Weg des Adlers, nur einer gemeint, durch die Himmel, haben wir gewaltiges, erschreckendes erleben können. Ich darf gleich sagen, dieser eine große Adler mit buntfarbigem Gefieder und langen Schwingen und so weiter, wie er da beschrieben wird, ist kein geringeres Wesen als das Wesen, welches Gott bis heute, solange der gegenwärtige böse Äon noch dauert, ehrt mit seinem eigenen Gottestitel Gott, Satan. Satan ist bis heute nach dem Ausspruch Gottes, des Höchsten, der Gott dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Welches begann nach der globalen Sintflut und jetzt in den nächsten Jahren zu Ende kommt, ums Jahr 2000 werden. Solange ehrt unser Gott dieses Wesen. Diesen großen Adler, der sich bewegt durch die Himmel und aller Himmel, dem Gott gleich zu Anfang die ganze Schöpfung zur Verwaltung übergeben hat und er selbst mit Jesus Christus zu dessen Gunsten zurückgetreten sind. Wohl alles zuvor wohl erforscht, überlegt und bestimmt haben, wie weit das alles gehen darf und wie alle unheimlichen Geschehnisse und schrecklichen Finsternismächte und Dämonenkräfte sich auswirken dürfen, wohl alles in seiner Rechnung eingesetzt und sich bewusst, dass er aufgrund von Golgatha nicht nur alles wieder gut machen kann, sondern eine Herrlichkeit erreichen kann für alle Beteiligten, die er ohne Genehmigung von solchen bösen Willensentschlüssen seiner Geschöpfe auch als Gott nicht erreichen könnte. Da habe ich wieder einen Satz ausgesprochen. Der Weg des Adlers durch die Himmel, was da drin liegt. Erster Punkt, zweiter Punkt. Da stehen die Sonntagsschüler sofort ein wenig. Der Weg einer Schlange, wie heißt die? Teufel und Satan. Der Weg einer Schlange über den Felsen, wie heißt er? Jesus Christus. Das ist der Teufel, dieser Satan, als alte Schlange, einfach mir nicht, dir nicht, über den heiligen, auserwählten Gottes, den einzigen Sohn Gottes, den er, der Vater, gezeugt hat und aus seinem Mutterschoß geboren hat, der Erstgeborene aller Kreaturen, Jesus Christus, und der einzig aus Gott gezeugte, aus Gott geborene. So. Nun darf, ja, dürfen wir sofort wie weiterfahren. Aber er wollte nicht einziger Sohn bleiben, sondern er möchte viele Söhne zur gleichen Herrlichkeit führen, die er besitzt. Und zu denen dürfen wir gehören, soweit wir den Herrn Jesus als unseren Erlöser angenommen haben. Sind wir mit ihm Söhne Gottes, auch aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, aus dem gleichen Mutterschoß Gottes des Vaters wie er geboren und von Gott dem Vater gezeugt im Heiligen Geist. Einen ganzen neuen Menschen Gottes mitten in unserem Alten drin. Vorhanden wissen, und weil der neue innere Mensch bei uns aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, kann er nicht sündigen. Während der äußere alte Mensch nur sündigen kann. So ist der gläubige Mensch, der wirklich gläubige Mensch, der schizophrenste Mensch, der über diese Erde lebt. Der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg. Und dieser Felsenmann, dieser Fels, ein geistlicher Fels, der sie begleitete, Israel die 40 Jahre durch die Wüste, war Jesus Christus. Und dieser geistliche Fels ließ alles an sich geschehen, was nun diese Schlange wieder ihm erdacht hatte. Bis und mit Kreuz von Golgatha und seine ausgeschüttete Seele noch als Lösegeld in seine Gewalt bekam. Und alle Seelen im Totenreich frei ausgehen können. Seine Seele ausgeschüttet, die Gewalt Satan. Aber er konnte sie nicht halten. Die Rechtslage war aber klar. Die beiden ersten Punkte haben wir kurz genannt. Und jetzt kommt unser dritter Punkt. Und der braucht wieder den ganzen Abend heute. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Die Meere, die großen Wasser, die du sahst, noch das Kurzzeugnis, es gibt kein Buch in der ganzen Weltliteratur, das uns auf Fachleute vor so viele Fragen stellt, die schwer zu beantworten sind, vor so viele Probleme hinstellt, die schwer zu lösen sind, wie unsere Bibel. Und das Wunderbare ist nun, und diesen Weg sind wir gewohnt zu beschreiten, dass unsere Bibel zum Glück gleichzeitig ihr eigenes Konversationslexikon ist. Erklärt sich selber, also fragen wir nicht unsere Vernunft, unsere Weisheit oder unseren vermeintlichen gesunden Menschenverstand, sondern wir lassen alle Fragen nur aus der Bibel beantworten und alle Probleme aus der Bibel lösen. Das ist unsere Gewohnheit und wir können manchmal erschrecken oder staunen und anbeten, was der Heilige Geist einem Menschen dann offenbaren kann, mit Wonne offenbart Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. So klar aufzeigt, beantwortet, Probleme löst. Natürlich wiederum, nicht in unseren Übersetzungen, für die wir alle dankbar sind natürlich, aber genau, mathematisch genau beantwortet, im hebräischen alten Text und im griechischen neuen Text. Haben wir gelernt, ist unsere Bibel nicht nur literarischerweise Gottes Wort, sondern gleichzeitig Gottes Rechnung. Weil hebräisch und griechisch jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist. Ich denke dran, im Moment, wir könnten einmal ein Thema aufgreifen, für den ganzen Abend füllen, nur einmal den ersten Satz der Bibel nicht als Buchstaben zu lesen, sondern als Zahlen zu lesen. Da könnten wir schauen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da hat jede Übersetzung schon ein zweimal erscheinendes Wörtchen unterschlagen. Jede Übersetzung. Und das Wörtchen besteht aus dem ersten und dem letzten hebräischen Buchstaben, Aleph und Tav, oder Tav. Wird gelesen als Et, Aleph und Tav, Et. Im Anfang schuf Gott Et die Himmel und Et die Erde. Der erste und der 22. Buchstabe im Hebräisch. Ein Wörtchen. Und das heißt, ich will es gleich schnell kurz auslegen, das Wörtchen Et, Aleph und Tav. Sagt Jesus einmal, ich bin der Erste und der Letzte. Sagt er im Griechen, bin das Aleph und das Omega, das Alpha und das Omega. Ich bin der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe. Zurück zu dem Wörtchen E. Aleph Taf. Im Anfang schuf Gott den Anfang und die Vollendung der Himmel und den Anfang und der Vollendung der Erde. Der ist im Anfang das Ende schon verkündet. Das liegt in diesen zwei kleinen Wörtchen, also in diesem einen Wörtchen, das zweimal dasteht und nicht übersetzt werden kann, wie man sagt. Hierher zurück. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Wir haben den Satz schon begonnen. Was bedeuten die Meere? Die großen Wasser, die du sahst, bedeuten biblische Auslegung, da sind wir ausgegangen. Nationen, Sprachen, Heerscharen, Geschlechter. Also, große Wasser, Meere sind göttlich gewähltes Symbol für Menschenmassen, für Ansammlungen von gewaltigen Völkern, Nationen, Sprachen, Geschlechtern. Und zwar, denken wir, Gott schied die Wasser bitte über der Feste, überall, wo noch Sonne, Mond und Sterne sind in unserem Weltall, ist immer noch Feste. Dann sind also die großen Wasser über der Feste wo zu suchen. In einem Gebiet unserer gegenwärtigen Schöpfung, wo es keine Sonne und kein Mond, keine Sterne mehr gibt, da gibt es so etwas astronomisch gar nicht zu erforschen. Wenn es dort nichts mehr Sichtbares gibt. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Wäre zu wunderbar. Was sind dann Ströme? Ja. Als die Hunnen von Osten nach Westen kamen und andere Heerscharen, Kriegsheere, ja. Wenn Nebukadnezar seine Heere rüstete und gegen Ägypten antrat, dann steigt Nebukadnezar ja, aus dem Euphrat heraus und strömt mit seinen Kriegsheeren nach Ägypten. Da sind jetzt die große Wasser in Bewegung. Also durchgehen. Genügt, das wissen wir, was Meere große Wasser bedeuten. Der Weg eines Schiffes und jetzt im Herzen der Meere. Was ist das Herz? Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Was ist also hier Herz der Meere zu verstehen? Das ist irgendwie eine Zentrale aller Wasser. Also Gott schied die Wasser über der Feste in einem Schöpfungsteil, den wir gar nicht erfassen können, nur auf dem Worte Gottes erkennen können, dass der da ist und was dort ist, nämlich nichts Geringeres als der Thron Gottes, dort es keine Sterne mehr gibt. Genauso wie im Vorbild Sonne, Mond und Sterne nur noch ihre Herrschaft ausüben konnten im Vorhof, im Lager und außerhalb des Lagers und im Vorhof. Schon im Heiligtum, also in dem ersten Raum der Hütte, hatten Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen, sondern was war da für ein Licht? Der goldene Leuchter. Das gebrochene Licht des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, der goldene Leuchter. Und im ganz Stockdunkeln des Allerheiligsten, kosmisch gesehen, weltlich gesehen, war wer das Licht?
Gott selbst.
Ja. Dann war das Licht der Welt. Und die Finsternis dieser Welt gekommen. Aber an allerheiligster Stätte. Gibt es da verschiedene Lichter? Jetzt haben wir einen Blick, einen geordneten Blick in unserer Schöpfung, die ja endlich auch erkannt wurde, wissenschaftlich. Ich habe da zwei, drei Bücher neu zu Hause. Unser Weltall kann nicht unendlich sein, sondern ist endlich. Da wird schon wissenschaftlicher Durchmesser von so und so vielen Billionen Lichtjahren angegeben. Da fangen die Himmel an und da hören sie auf, ja, das ist dann ausgehalten und so weiter. Und da sind zwei in einer Ellipse, zwei Brennpunkte und zwei Pole. Unsere Erde ist nun, Gott schuf die Himmel mit Zentrum, Thron Gottes. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Dann waren wir, sagen wir mit unserer Vernunft, was ist unser Erdlein im Weltall gar nichts? Ja, bitte. Wie viel Raum braucht ein Pol, um Polwirkung ausüben zu können? Antwort: gar keinen. Er ist einfach da. Unsere Erde ist der negative Pol in unserem Weltall und der Thron Gottes ist der positive Pol in unserem Weltall, dem Geschaffenen. Er allein beherrscht außerhalb dieser endlichen Schöpfung die Wirklichkeit des unendlichen Raumes und beherrscht alles, wie er selber unendlich ist, ohne Anfang und ohne Ende. Also, liebe Geschwister, wenn unsere Wissenschaft an Dinge herankommt, die Gott ihr offenbart, wozu? Damit sie alle ohne Entschuldigung sein auf die Frage, wenn sie vor Gericht Gottes gestellt werden, wie hätte ich wissen sollen, ob es einen Gott gibt oder nicht? Da sind sie glatt ohne Entschuldigung, jeder. Also, geh zurück. Die Wasser oberhalb der Festung, die Wasser unter der Festung. Der Weltraum oder der kleine Raum zwischen unserer Mondbahn und unserer Erdoberfläche. Da sind gewaltige Wasser aufgestellt. Und die Wasser unterhalb der Feste, die werden genau beschrieben in Hesekiel 1 und Hesekiel 10. Und dann lesen wir, und wenn sie sich bewegten, diese Heerscharen, dann hörte ich wie das Rauschen großer Wasser, wie das Rauschen eines Heerlagers, strategischen Heerlagers. Bitte Wissenschaft, Stratosphäre. Das heißt Zone der Heerlager. Und die wissen nicht, was sie da sagen. Stratosphäre. So, kleine Picke. Wir sind jetzt der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere in den großen Wassern und wir werden noch sehen, dass es Schiffe gibt im ganzen Weltraum, die, wenn sie sich bewegen wollen im Weltraum, zuerst vor dem Thron Gottes sich einzufinden haben, zu bewegen haben, um dort die Genehmigungen zu empfangen, die sie ausüben wollen. Was sie ausüben wollen. Ja, unsere Bibel, unsere Bibel, unsere Bibel. Herrlich! Also, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Ein Schiff. Dann gibt es aber viele Schiffe. Und dann nicht im Meer, in den Wassern, sondern im Herzen der Meere. Für uns gilt beim Lesen des Wortes Gottes, wenn wir göttliche Antwort auf diese Fragen, Komplexe und Probleme, ihre Lösung empfangen wollen, gibt uns Gott auch erst dann die Antwort und die entsprechende Lösung, nachdem wir an der Stelle, wo nun die neuralgischen, für uns neuralgischen Aussprüche Gottes vorliegen, die uns jetzt beschäftigen, wenn wir Wort für Wort genau beachtet haben. Erst dann. Gabriel sagt dem Daniel, zu dem er geschickt ist, Daniel, achte auf das Wort. Ganz genau. Und verstehe so das Gesicht. Solange wir unsere Bibel lesen wie ein anderes Buch, können wir gleich auch andere Bücher lesen. Auch für den Menschen, der die Bibel in seiner Muttersprache liest, auch für den ist die Bibel vorerst in einer Fremdsprache geschrieben. Deshalb sieht er so viele Widersprüche und so viel Unverständliches und so viel, ja, was unmöglich Wort Gottes sein kann. Ihr versteht nicht, wenn ich so spreche. Kann er sich ärgern. Jetzt ran an, mal an die Schiffe. Was ist denn ein Schiff? Ist ein Schiff ein Werk der Hände Gottes? Warum frage ich so? Dumm, wenn ihr wollt. Ihr habt schon gemerkt, ich pflege Fragen zu stellen, in denen die Antwort schon drin ist. Ist ein Schiff das ein Werk der Hände Gottes? Nein. Also ein Werk von Geschöpfen. Erstens. Zweck des Baus eines Schiffes ein Bewohner von Kanaan möchte auf eine ihm bekannte ferne Insel. Das geht nun einmal nicht ohne Schiff. Oder der Weg führte ihn, er könnte das Ziel auf dem Landwege erreichen, auf dem Trockenen. Aber dieser Weg ist zu umständlich, zu mühevoll und so weiter, zu gefährlich. Es wird wieder ein Schiff gebaut. Zweck eines Schiffes, um ein Fernziel zu erreichen, nicht auf dem Wege des Bodens, des Trockenen der Erde, sondern über die Wasser. Über die Wassermacht. Was haben wir gerade gelernt? Was bedeuten die großen Wasser? Oh. Das merken wir schon, jetzt wird es wieder urgewaltig. Ein Fernziel über die Wasser zu erreichen, und da braucht es wasserkundige und schiffbaukundige Ingenieure. Hier auf der Erde. Und nun ist uns auch bekannt, dass alles, was auf der Erde sich bewegt und existiert, lebt, kreucht und fleucht. Ein Schattenriss ist von den Lebewesen und den Vorgängen in der unsichtbaren Welt. Ein Schattenriss. Alle die Vorschriften des Gesetzes vom Sinai und alles, was wir im Alten Testament geschrieben finden, schreibt Paulus in Kolosser 2, alle diese Dinge von der einfachsten Speisevorschrift bis zu den wunderbarsten Festvorschriften des Gesetzes, sind alle Dinge, diese Dinge, nur die nach dem Buchstaben hier unten nun in Israel zu beachten waren, sind alle nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Aha. Und das ganze Gesetz, die Schrift versteht unter Gesetz, manchmal das ganze Alte Testament, Gesetz und Propheten. Und das Gesetz, so wieder im Hebräerbrief, ist nur ein Schatten wieder der Dinge, die in dem Himmel in Herrlichkeit vorhanden sind. Ich darf hier nicht bei der Schattenlehre stehen bleiben. Ich darf nur den einen Satz aussprechen. Ein Schatten ist etwas, was die Wissenschaft gar nicht erfassen kann. Denn wissenschaftlich muss irgendetwas, das existieren will, von einem der drei Aggregatzustände entsprechen. Entweder muss es ein fester Körper sein, oder eine Flüssigkeit oder eine Gasförmigkeit besitzen. Etwas anderes gibt es nicht. Sind wir so belehrt worden? Ich auch. Was ist nun ein Schatten? Weder fest noch flüssig noch gasförmig. Ein Schatten ist im besten Fall, so das war dann meine Definition geworden, ich darf das Kinderspiel nicht mehr erzählen, ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. So, liebe Geschwister, gibt es im Alten Testament gewisse dunkle Angelegenheiten, speziell von Theologen so bezeichnet und von frommen Lesern auch gefunden, Ja, so eine Geschichte, die hätte ich lieber, die wäre gar nicht in der Bibel. So eine dunkle Angelegenheit wird da erzählt. Gibt es solche? Nur den Hinweis, je dunkler ein Schatten und je stärker umrissen er ist, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Ein Kerzenlicht in einem dunklen Raum, der wirft kaum einen Schatten. Aber unsere Sonne. Und jetzt steht beschrieben, dass die Weisheit Gottes, wie mit Vorliebe unser Gott es tut und pflegt zu tun, die herrlichsten Gotteswerte in den primitivsten, unscheinbarsten Dingen, Modellen und Dingen zu verbergen. Hinein. Und so lesen wir, wie beim Prediger an einer Stelle, kurz und bündig im Hebräischen, im Schatten die Weisheit. Ja. Da hat Gott also ein Ding ausgewählt, um seine Gottesweisheit darin zu verbergen, was weder flüssig noch gasförmig noch fest ist. Im besten Fall eine dunkle Angelegenheit ist. Liebe Geschwister, ich bin Zeuge, weil ich mit Wonne, so hat der Herr mir geschenkt, gerade auf solchen neuralgischen, heiklen Aussagen der Bibel, der Sprüche, ja, dunkle Angelegenheiten und was für Dinge da, ne, stürze ich mich und bitte den Herrn um die Verständnis der Weisheit, die in diesen Dingen verborgen ist, die er darin verborgen hat. Gibt er dem Weisheit, der im Glauben um Weisheit bittet? Natürlich, wir Hochgeschulten, modernen Menschen heute haben sehr schwer, um Weisheit zu bitten. Warum? Weil wir uns schon längst als Weise bis ins tiefste Unterbewusstsein abgestempelt haben. Wir brauchen ja nicht mehr, um Weisheit zu bitten. Ja. Jetzt Schiff. Ich will mal das sagen. Wir können dann prüfen. Wir haben genaue Beschreibung von Schiffen mit den Bestandteilen eines Schiffes und mit den Satzungen eines Schiffes, mit den ordnenden Gesetzen. Das ein Schiff im Herzen der Meere ist das Gesetz vom Sinai. Das eine Schiff auf dieser Erde im Herzen der Meere. Ich schweige einen Moment, gehört sich nach einem solchen Ausspruch. Israel wird durch Mose aus Ägypten herausgeführt. Es kommt ein Schilf mehr. Oh weh, oh Schreck, die Ägypter hinterher. Hat Gott ein Schiff oder Schiffe bestellt, um Israel hinüberzuführen? Warum nicht? Gott redet Israel in einem Propheten an, in der dreifachen Wiederholung. Land, 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 höre das Wort des Herrn. Was meint er für ein Land? Schweizerland, Deutschland, Israel. Israel ist der Boden der Verheißung, das Trockene, auf welchem nur Frucht gebracht werden kann, gepflanzt, gesät und Frucht getragen werden kann. Einzige Nation auf unserer Erde, Israel. Also was macht Gott? Wasser auf die Seite, die haben Spalier zu stehen, senkrechte Mauern, damit ganz Israel trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen kann. Also von hier, Schiff, kommt gar nicht in Frage. Wenn nämlich Gott sein Volk führt, dann ja keine Schiffe, dann ja keine Schiffe. Warum? Gesetz vom Sinai. Was sagt denn Jesus, als er in die Welt kommt zur Erlösung zum Vater? An all diesen Opfergesetzen hast du, o Gott, kein Wohlgefallen, noch hast du sie gewollt, noch hast du sie gefordert. Und die Antwort haben wir prompt in dreifacher Weise im Neuen Testament. Das Gesetz gegeben auf Anordnung von heiligen Engeln hin, auf Israel gelegt. In der Hand eines Abgeordneten dieser Engel auf dem Berge Sinai. Ich führe ein Wort des geistgefüllten Stephanus, Apostelgeschichte 7 an. Das Gesetz von Engeln gegeben, auf Anordnung von Engeln hin, unter Genehmigung Gottes, auf Israel gelegt. Und Mose hat das von ihm Gehörte auf dem Berg Sinai dem Volk Israel zu unterbreiten, mit allen Satzungen und Forderungen des Gesetzes. Und was sagt Israel? Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und wir freuen uns, ne, dass das Volk so willig war und merken was nicht. Vielleicht merken wir es, wenn dann die Söhne Israels unter Gesetz noch in den Tagen Jesu vor den Herrn Jesus hintreten und ihm die Frage stellen: Meister, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Antwort: Was wollen wir denen sagen? Ja, alles, was das Gesetz fordert und alle Satzungen tun und erfüllen und so weiter. Nicht dann? Ja. Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes werden? Merken wir, das geht noch etliche Schritte weiter als damals am Sinai. Alles, was Jehova geredet hat und gefordert hat von uns, wollen wir leisten und tun. Wie heißt die Antwort in Israel? Das ist das Werk Gottes, dass ihr den glaubt, den er gesandt hat. Was bleibt denen noch, den Fragestellern noch übrig zu tun? Zu glauben, zu vertrauen. Diesem Meister, den sie angefragt haben, diese freche Frage gestellt haben vor Gott, dass wir die Werke Gottes werden. Merken wir hier. Die kurze Antwort Jesu schlägt ihnen alles aus den Händen. Alles. Und sagt: Wenn ihr schon mir glauben könnt, dass der Vater, Gott der Höchste, mich gesandt hat, als sein einzig gezeugter und geborener Sohn, bitte, dann bildet euch ja nicht neuerdings etwas ein, so auf dieser Ebene, sondern dann ist das auch ein Geschenk Gottes, ein Werk Gottes. Aha. Wir machen jetzt den Sprung zum Propheten Jona. Schlagen mal auf. Jona. Wir kennen den klaren Auftrag Gottes an diesen Propheten Jona. Jona, hebräisch, heißt auf Deutsch Taube. Sei klug wie die Schlange, sagt Jesus, den Zuhörern, gleichzeitig aber ohne Falsches wie die Taube. Dieser sonderbare Prophet, ungehorsam vom Scheitel bis zur Sohle, macht genau das Gegenteil, was Gott ihm geboten hat, hat aber eine Seite der Taube, nämlich ohne Falsch. Der sagt immer, der trägt sein Herz, die Gedanken seines Herzens auf seiner Zunge. Darf hier nicht stehen bleiben, nur darauf hinweisen, Taube. Was macht Jona? Kapitel 1, Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um von dem Angesicht Jehovas, Achtung, hinweg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe Schiff hinab. So geht es weiter. Hinweg, hinab, hinweg, hinab und dann mit dem Schiff nochmal hinweg und hinab und dann nochmal hinweg, hinab bis in den Bauch des großen Fisches. Hat Jesus irgendwie einmal auf diesen sonderbaren Propheten persönlich Bezug genommen? Ausgerechnet Tiefpunkt. Gleich wie Jona. Und jetzt? 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also muss des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte jetzt im Herzen der Erde sein. Das Herz der Erde, dieser verfluchten Erde, ist das Hauptquartier Satans im Totenreich, wo er seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet hat. Also, was haben wir nicht schon da und dort gelernt und selber gemerkt beim Lesen des Propheten Jona, dass dieser Prophet Jona ein prächtigstes Modell ist für den ganzen Weg des Volkes Israel? Gab Gott dem Volke Israel auch klare Weisung, was es zu tun hat, allen Nationen gegenüber? Und was macht das Volk Israel? Das Gesamt-Jona, genau das Gegenteil. Genau das Thema. In welcher Richtung will er vor Jehova fliehen? Ninive ist natürlich im Nordosten, im Osten. Und was macht er? Flieht nach Westen, nach Tarsis. Und Tarsis ist heute noch eine Stadt in Spanien. Da dachte er, also dort lässt mich unser Gott in Ruhe. Aha, er geht so. Hat Christus auch einmal einen Weg begangen, hinweg vom Vater. Hinab, hinweg, hinab, hinweg, hinab, hinweg. Wo steht das? Der Weg der Erniedrigung Jesu Christi. Er, der in Gleichgestalt Gottes war, hat das nicht als Raub festgehalten, sondern jetzt kommt wieder der Weg hinweg, hinab, hinweg, hinab, bis vorhin seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Jetzt, was macht dieser Jona? Wenn er schon in den damals bekannten äußeren Westen fliehen will, gibt es nichts anderes als für ihn, als ein Schiff zu besteigen. Hat Gott ihm ein Schiff zur Verfügung gestellt? Antwort: eigenartig. Da steht gerade ein Schiff bereit, das wohin fahren wird. Gerade glatt nach Spanien. Ne? Aha, denkt, großartig. Also, schöner kann es nicht klappen. Ne? Meinem Vorsatz bestellt sein. Und kann er da ein Schiff steigen, ohne etwas zu leisten? Oder muss er ein Fährgeld bezahlen? Kennt das Gesetz vom Sinai Aufforderungen, die zu bezahlen wären oder zu bezahlen sind, ohne dass diese Leistung dieser Forderungen man in diesem Gesetzeshaushalt nicht überhaupt nicht existieren, eingezogen gelassen wird. Bezahlt das Fährgeld, gut, das Schiff fährt los, kaum weg kommt der große Sturm. Dann wir wissen, wie es weitergeht. Er verkroch sich gleich in diesem Schiff. Wohin?
In die untersten.
Den untersten Schiffsraum. Und diese Taube auf der bewussten Flucht vor seinem Gott schläft ein wie ein Säugling im seidenen Gehänge der Bibel. Unglaublich. Bis dann, ja, die Schiffsherren selbst haben alle ihre Götter angeschrien. Bitte, gibt es Götter? Haben wir gelernt, gell? Ja. Endlich stehen noch entdeckt da unten, du komm mal herauf, komm mal herauf. Rufe du mal deinen Gott an, ob der uns vielleicht helfen kann. Und dann sagt er prompt, und wer bist du eigentlich? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Und prompt antwortet er, und was ist dein Geschäft? Ja, ja, wenn man einen Juden fragt, was ist dein Geschäft, dann der heikelste Punkt bei ihm angekommen. Ja. Prompt gibt er Antwort. Ich fliehe vom Angesicht unseres Gottes hinweg und bin das und das und das und das. Genau gibt er Antwort. Und jetzt? Kommt so weit, dass sie ihn auf seinen Wunsch, gar seinen Befehl, über Bord werfen. Wohin?
Ins Meer.
Wurde Jesus auch einmal in die Hände der Nationen überliefert? Wurde er vorher unter Gesetz gestellt? Vom Weibe geboren, unter Gesetz gestellt? Aha. Und dann aus diesem Gesetzesschiff haben sie ihn über Bord in die Hände der Nation, ins Meer geworfen. Und dann starb er am Kreuz und seine Seele hat er ausgeschüttet. Wohin? Wie Jona im Bauch des Fisches war, also des Menschensohn im Herzen der Erde. Merken wir, wie die Sache, wie die Dinge stimmen. Wie die Dinge in mathematischer Präzision stimmen, wenn wir wollen. Ganz wunderbar, überragend. So, jetzt ist Jona vom Fisch, also die Seeleute haben gesagt, die Schiffskunde, also die lässt Gott weiterfahren. Die haben das Ziel, das ist noch erreicht, ganz klar, nachher. Und dachten ja nur jetzt, leider, die wollten das gar nicht tun, nicht? Die wussten ja, dass ja dem sein Gott, der hat da redet hier, nicht? Also, ins Meer geworfen, dachten, ja, das ist der Fall für uns erledigt. Ne? Nein. Jetzt wird er noch vom großen Fisch verschlungen. Ja. Und jetzt lesen wir, was die Schrift da sagt. Kapitel 2, Vers 3. Ich rief aus meiner Bedrängnis, also aus dem Bauch des Fisches, erst, ne? Also da im Bauch des Fisches kann dieser sonderbare Prophet was tun? Ist ein Gebet zu seinem Gott richten. Da gibt es sowas. Ja, sowas gibt es. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Scheol. Ja, war denn der Jona im Totenreich, im Scheol? der war nur im Bauch des Fisches. Aber war der große Jona im Sheol? Da ist also Jona wirklich, wenn Jesus jetzt da im Bauch des Fisches den Jona als Vorbild für sich beansprucht, ne? Stimmen die Dinge jetzt? Ne? Da hat Gott diesen sonderbaren Propheten, diesen widerspenstigen Propheten, jetzt als Modell für Jesus Christus vor unsere Augen hingestellt, oder vor die Augen jedes Bibellesers, und der ärgert sich da dran und so weiter und macht sich seine Gedanken und Überlegungen und Auslegungen. Aber hier haben wir jetzt, was Jesus, als seine Seele ausgeschüttet war, in den Sheol gebetet hat. Ich schrie aus dem Schoße des Sheols, du hörtest meine Stimme, denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen. Das Schiff, wo im Herzen eines Meeres. Ich darf nur so sagen. Der Adler ist das Bild für Satan, wie er sich durch die Himmel bewegt, bis zum Thron Gottes. Und das ganze Weltall beherrscht. Als erstes herrliches Geschöpf Gottes. Adler. Als Schlange ist er da, ist Satan dargestellt, wie er sich über die Erde bewegt. Über den Felsen. Über Jesus Christus. Und hier, du hast dich ins Herz der Meere geworfen. Wegen eines Schiffes im Herzen der Meere. Israel im Schiff des Gesetzes. Bitte, warum? Hat Gott dieses unbarmherzige Gesetz genehmigt, um auf dieses halbstarrige Volk Israel zu legen oder legen zu lassen? Weil Gott ja verordnet hat, dass dieses Volk vom Sinai aus dann 40 Jahre auf einem Weg durch die Wasser der Nationen zu gehen hatte. Stimmt's? Die Nationen. Um nicht auf diesem Weg 40 Jahre lang in den Wassern der Nationen unterzugehen, hat Gott ihnen das Schiff des Gesetzes zur Verfügung gestellt und hat das ihnen gepasst. Ja, sie fanden das Schiff und waren bereit, die Forderungen zu bezahlen, das Fährgeld, um einsteigen zu können. Bitte? Alles, was Jehova gesagt hat, wollen wir bitte leisten, tun. Und Gott hat das genehmigt. Ja. Hätte Gott ihnen das Gesetz vom Sinai nicht zu diesem Zeitpunkt, bevor die 40 Jahre Wüstenwand begann, dann wären sie unter schon der ersten, zweiten Nation völlig untergegangen, in Sünde und Verderben. Und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Oh, was bedeutet das? Alle Heere in den Himmeln und auf der Erde, alle hatten was gegen diesen da. Jesus Christus. Kannten die Hüter des Weinbergs den einzig gezeugten Sohn des Besitzers des Weinbergs? Kannten wir? Aber dass dieser Besitzer und Vater dieses einzigen Sohnes und Erben seinen Sohn in ihre Hände überlieferte, dass sie mit ihm machen konnten, was sie wollten, was die nicht erkannt haben, die verborgene Weisheit, dass die sich, die den Sohn getötet haben, sich universal die größte Blamage geleistet haben, die sie sich leisten konnten. Ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich.
Dieses ausgesonderte Werkzeug
für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dann gibt es sicher keinen Schiffbruch. Und was schreibt er? Buchstäblich hat er wie viel Mal Schiffbruch gelitten?
Dreimal.
Wie viel?
Dreimal.
Dreimal Schiffbruch gelitten, buchstäblich. Aber zum Glück hat er in welcher Weise nicht Schiffbruch gelitten? Im Glauben. Ich leide im Glauben Schiffbruch, soweit ich ein Schiff besteige, mich unter Gesetz begebe. Soweit ich irgendeine Forderung des Gesetzes, die kann so fromm klingen, wie sie will, mich darunter störe. Wenn ihr euch beschneiden lasst, schreibt Paulus den Galatern bitte, dann seid ihr schuldig, alle übrigen Forderungen des Gesetzes zu bezahlen und alle Vorschriften zu beobachten. So ist die Forderung des Gesetzes vollkommen. Gleicherweise aber steht es, oder noch viel gewaltiger, um die völlige, vollkommene Eigenständigkeit der Gnade Gottes, die duldet keine kleinste eigene Leistung oder irgendein Tun. Nicht mal den Glauben können wir anmelden. Ihr seid versetzt worden mit Christus zur Rechten der Majestät Gottes, als vielgeliebte Gottes, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Dann ist der Glaube echt. Und dann, ja, kein Schiff besteigen. Paulus dreimal buchstäblich Schiffbruch gelitten, um anzudeuten, also da kann der das auserwählteste Rüstzeug Gottes, ne, es sein. Er besteigt ein Schiffbruch. Abschließend für heute Abend bleiben wir dann bei Paulus stehen. Wo hat er dann ein letztes Schiffbruch-Erlebnis erleben müssen? Dürfen. Weiter. Nehmen wir das Wort in Jesaja 33, Vers 21. Da ist die Rede, das ist deutlich, neue Himmel, neue Erde. Da gibt es große Ströme, große, wunderbare Wasserströme, lebendigen Wasser. Aber weder ein Ruderschiff noch irgendein Schiff gibt es da. Also, wann sagt Gott Schluss mit jedem Schiff, mit jeder Forderung, mit jeder Satzung? Wenn der Sohn Gottes das ganze Weltall so weit gebracht hat, dass sie ihre Knie anbeten, beugen vor ihm und dem Vater, und dann das erneuerte Weltall dem Gott und Vater übergeben. Wenn er weggetan haben wird, jede Herrschaft und jede Gewalt und je alle Macht. Was heißt das? Gott sagt, ich will nicht mehr auf einem Thron sitzen müssen, um zu herrschen. Ich will jetzt nur noch Vater von allen sein. Deshalb beugt Paulus seine Knie vor wem? Vor Gott als was? Als dem echten, rechten Vater jeder Vaterschaft. Patria heißt im Griechischen. In den Himmeln und auf der Erde ist Gott der rechte Vater. Schon in seiner Zukunft. Also Schiffe gibt es nicht mehr. Hesekiel 30, Vers 9. Da lesen wir nun, dass vor dem Thron Gottes in der jetzigen Schöpfung Schiffe anzutreten haben, um ihr Reiseprogramm vor Gott kundzutun Und die werden dann von vor Jehova aufstehen, die Dinge auszuüben. Und diese Schiffe sind in Hesekiel 1 und 10, wie sind einzelne beschrieben. Dann haben wir noch Psalm 107. Da lesen wir von einer Gruppe von Geschöpfen vom Throne Gottes. Steigen sie hinab in Schiffen aufs große Meer. Und was macht Gott? Er bestellt einen Sturm über diesen Schiffen gegenüber, die von seinem Throne Gottes ins Weltall ausgelassen werden, mit bestimmten Bestimmungen. Er sendet einen Sturm und sie fahren hinauf in die Himmel und sinken hinab in den Sheol. Ja, was sind das für Schiffe? Keine irdischen. Das sind gewaltige kosmische Raumschiffe. So, und jetzt? Matthäus 24, 22, bleiben wir noch 5 Minuten stehen. Und dann kommt Apostelgeschichte 27 abschließend. Ja. Matthäus 14 und Vers 22 an. Eines Abends nötigt er seine 12 Jünger am Abend in ein Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer über den See Genezareth zu fahren. Er selbst geht allein auf einen hohen Berg, um zu beten. Ich darf gleich auslesen, wie die Schrift es tut. Die 12 Jünger sind Repräsentanten der 12 Stämme Israel. Sie werden ja mal die 12 Stämme Israels richten im 1000 Jahren. Repräsentanten. Nötigt Jesus sie, ein Schiff zu besteigen, um auf dem Wasserwege ans jenseitige Ufer zu fahren. Aber. Und jetzt wird es Nacht. Wo ist Jesus? Auf was für einem Berg ist Jesus? Im Königreich des Sohnes seiner Liebe, ein Vater. Was haben wir für eine Situation? Jesus verworfen, er zum Vater zurückgefahren, ja, auf diesem Berg, ich darf hier nicht stehen bleiben, was Berg bedeutet, nötigt seine Jünger, das heißt die 12 Stämme, während der ganzen Nachtzeit über das ganze Meer aller Nationen auf dem ganzen Erden rund zu rudern, stimmt. Aber, soweit es noch möglich ist, was zu tun, in einem Schiff, das heißt, unter Beobachtung, soweit es möglich ist, der Satzung ihres Gesetzes. Halten Sie noch Passa? Haben Sie noch Ihre Festfeiern? Wo sogar alles, soweit es möglich ist, nicht? Im Schiff auf dem Meer. Und was geschieht? Und da der Wind ihnen entgegen war, ruht Lud und Putt, ihre Kriegsleute, da werden alle Nationen genannt, die in Tyrus ihre Handelszentrale haben. Alle sind aufgezählt. Das ist ganz Hesekiel 27. Wir verlassen diesen Hinweis. Und schlagen auf ja vielleicht so machen wir es jetzt mal ganz einfach als Erholung unserer Betrachtung, indem ich sage, Jona war Israeliter, offenbar ein Jude. Er besteigt ein Schiff und schon ist passiert. Aber, liebe Geschwister, fahre ich weiter. Wenn Jesus ein Schiff besteigt, dann gibt es ganz sicher keinen Sturm. Mit? Ja, wo sind die? Protestanten wo? Aha. Aha. Hat Jesus auch einmal ein Schiff bestiegen, um von einem Schiff aus die Volksmenge zu belehren am Ufer? Das heißt, Jesus Christus hat sich selber unter das Gesetz gestellt. Er trat aus dem Hause heraus, Israel, Haus Gottes, und bestieg ein Schiff. Belehrte die Volksmenge vom Schiff aus in Gleichnissen. Eigenartige Situation. Jetzt aber besteigt, er hat ein Schiff mit seinen Jüngern ein Schiff bestiegen und obwohl geschrieben steht, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Was lesen wir vom Herrn Jesus? Hinten, neben Steuermann, neben Steuerruder, legt er sich nieder und schläft selig, ja, wie ein Kind in der Krippe oder in der Wiege. Ein Sturm, furchtbar, furchtbar. Jetzt endlich, die Jünger, der Meister schläft, ja. Merkt er gar nichts, ja, den müssen wir wecken, ja, den müssen wir wecken. Ja. Gut gemacht. Er steht auf. Warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ja, siehst du nicht, dass wir untergehen, dass wir das Schiff untergeht mit uns? Ja. Was macht er? Er bedroht den Wind und die Wellen. Eine große Ruhe auf dem Meer. Ja. Wir soweit wir noch unter Gesetz stehen, wissentlich oder bis hinunter ins Unterbewusstsein. Soweit kann jeder Sturm uns beunruhigen und als Kleingläubige hinstellen. In jeder Weise eines Schiffes. Jesus, ein Schiff, stimmt das auch mit Jona überein? Ja. Aber wenn der Apostel Paulus ein Schiff besteigt, ja, dieses ausgesonderte Werkzeug für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dann gibt es sicher kein Schiffbruch. Und was schreibt er? Buchstäblich hat er wie viel Mal Schiffbruch gelitten?
Dreimal.
Wie viel?
Dreimal.
Dreimal Schiffbruch gelitten, buchstäblich. Aber zum Glück hat er in welcher Weise nicht Schiffbruch gelitten? Im Glauben. Ich leide im Glauben Schiffbruch, soweit ich ein Schiff besteige, mich unter Gesetz denke. Soweit ich irgendeine Forderung des Gesetzes, die kann so fromm klingen, wie sie will, mich darunter störe. Wenn ihr euch beschneiden lasst, schreibt Paulus den Galatern bitte, dann seid ihr schuldig, alle übrigen Forderungen des Gesetzes zu bezahlen und alle Vorschriften zu beobachten. So ist die Forderung des Gesetzes vollkommen. Gleicherweise aber steht es, oder noch viel gewaltiger, um die völlige, vollkommene Eigenständigkeit der Gnade Gottes, die duldet keine kleinste eigene Leistung oder irgendein Tun. Nicht mal den Glauben können wir anmelden. Ihr seid versetzt worden mit Christus zur Rechten der Majestät Gottes, als vielgeliebte Gottes, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Dann ist der Glaube echt. Und dann, ja, kein Schiff besteigen. Paulus dreimal buchstäblich Schiffbruch gelitten, um anzudeuten, also da kann der das auserwählteste Rüstzeug Gottes nicht es sein. Er besteigt ein Schiffbruch. Abschließend für heute Abend bleiben wir dann bei Paulus stehen. Wo hat er dann ein letztes Schiffbruch-Erlebnis erleben müssen? Dürfen. Weiter. Nehmen wir das Wort in Jesaja 33, Vers 21. Da ist die Rede, das Zeugnis, neue Himmel, neue Erde. Da gibt es große Ströme, große, wunderbare Wasserströme, lebendigen Wasser. Aber weder ein Ruderschiff noch irgendein Schiff gibt es da. Also, wann sagt Gott Schluss mit jedem Schiff, mit jeder Forderung, mit jeder Satzung? Wenn der Sohn Gottes das ganze Weltall so weit gebracht hat, dass sie ihre Knie anbeten, beugen vor ihm und dem Vater, und dann das erneuerte Weltall dem Gott und Vater übergeben. Wenn er weggetan haben wird, jede Herrschaft und jede Gewalt und je alle Macht. Was heißt das? Gott sagt, ich will nicht mehr auf einem Thron sitzen müssen, um zu herrschen. Ich will jetzt nur noch Vater von allen sein. Deshalb beugt Paulus seine Knie vor wem? Vor Gott als was? Als dem echten, rechten Vater jeder Vaterschaft. Patria heißt im Griechischen. In den Himmeln und auf der Erde ist Gott der rechte Vater. Schon in seiner Zukunft. Also Schiffe gibt es nicht mehr. Hesekiel 30, Vers 9. Da lesen wir nun, dass vor dem Thron Gottes in der jetzigen Schöpfung Schiffe anzutreten haben, um ihr Reiseprogramm vor Gott kundzutun Und die werden dann von vor Jehova aufgehen, die Dinge auszuüben. Und diese Schiffe sind in Ezekiel 1 und 10, die sind einzelne beschrieben. Dann haben wir noch Psalm 107. Da lesen wir von einer Gruppe von Geschöpfen, vom Throne Gottes, steigen sie hinab in Schiffen aufs große Meer. Und was macht Gott? Er bestellt einen Sturm über diesen Schiffen gegenüber, die von seinem Throne Gottes ins Weltall ausgelassen werden, mit bestimmten Bestimmungen. Er sendet einen Sturm und sie fahren hinauf in die Himmel und sinken hinab in den Sheol. Ja, was sind das für Schiffe? Keine irdischen. Das sind gewaltige, kosmische Raumschiffe. So, und jetzt? Matthäus 24, 22, bleiben wir noch 5 Minuten stehen. Und dann kommt Apostelgeschichte 27 abschließend. Matthäus 14 und Vers 22 an. Eines Abends nötigt er seine 12 Jünger am Abend in ein Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer über den See Genezareth zu fahren. Er selbst geht allein auf einen hohen Berg, um zu beten. Ich darf gleich auslesen, wie die Schrift es tut. Die 12 Jünger sind Repräsentanten der 12 Stämme Israel. Sie werden ja mal die 12 Stämme Israels richten im 1000-jährigen Reich. Repräsentanten. Nötigt Jesus sie, ein Schiff zu besteigen, um auf dem Wasserwege ans jenseitige Ufer zu fahren. Aber. Und jetzt wird es Nacht. Wo ist Jesus? Auf was für einem Berg ist Jesus? Im Königreich des Sohnes seiner Liebe, mein Vater. Was haben wir für eine Situation? Jesus verworfen, er zum Vater zurückgefahren, auf diesem Berg, ich darf hier stehen bleiben, was Berg bedeutet, nötigt seine Jünger, das heißt die 12 Stämme, während der ganzen Nachtzeit über das ganze Meer aller Nationen auf dem ganzen Erdenrund zu rudern, stimmt. Aber, soweit es noch möglich ist, was zu tun, eben in einem Schiff, das heißt, unter Beobachtung, soweit es möglich ist, der Satzung ihres Gesetzes. Halten Sie noch Passa? Haben Sie noch Ihre Festfeiern? Wo sogar alles, soweit es möglich ist, nicht? Im Schiff auf dem Meer. Und was geschieht? Und da der Wind ihnen entgegenwarf, ruderten sie hart. Was heißt das auf Deutsch? Der Antisemitismus. Ist das ein Wind gegen ganz Israel und Juda? Stimmt das die 2000 Jahre lang? Haben sie hart ruhen, müssen sie hart rudern, um eine Hoffnung zu bekommen, doch noch das Reich erreichen zu können, das ihnen verheißen ist. Ne? Und Rudern hat, und jetzt heißt es, und in der vierten Nacht, Wache der Nacht, das ist also kurz vor Sonnenaufgang, am Ende der vierten Nachtwache, er sie von da oben notleidend sieht, was geschieht jetzt, da erscheint er ihnen wandelnd auf dem stürmischen Meer. Und sie sehen ihn und erschrecken, sie meinen, das sei ein Geist. Wird das den 12 Stämmen auch schrecklich vorkommen, wenn Christus plötzlich erscheint, am Ende dieses Zeitalters, auf dem Wege der Nationen? Ja bitte, was sind denn wir? In der Hauptsache aus den Nationen und aus
Israel auserwählt. Und was geschieht? Wir wissen nur Petrus noch. Jetzt steigt er zu ihnen ins Schiff wieder, im tausendjährigen Reich bequemt sich Jesus Christus noch einmal. In Jerusalem, aus Jerusalem, aus Zion geht das Gesetz aus, die Tora steht da und das Wort Gottes von Jerusalem. Da bequemt sich Jesus noch einmal. Um der Engel willen, der Heiligen, die das Gesetz angeordnet haben, noch einmal für 1000 Jahre Gelegenheit zu geben, zu zeigen unter günstigsten Verhältnissen, Satan ist weg, die Mächte der Finsternis, der Dämonie sind weg, keiner muss stehlen, weil er Hunger hat und keiner Ehe beispielsweise, weil er keine Frau hat und so weiter und so weiter. Aber da ist Gerechtigkeit und Gericht die Grundfeste des Thrones Jesu Christi im tausendjährigen Reich. Und er steigt zu ihnen ins Schiff und was geschieht? Und schon sind sie am Land, auf dem Boden der Verheißung, was geschieht? Die Leute am jenseitigen Ufer sehen ihn nun mit seinen Jüngern, den Zwölfen, aufsteigen und bringen sofort alle Kranken und alle Lahmen, alle Besessenen und er heilt sie alle. Was haben wir jetzt bei uns? Beginn des tausendjährigen Reichs. Gesetz. Schiff. So, jetzt letzte Phase. Apostelgeschichte 27. Da wir die Dinge kennen, können wir nicht 7 Meilenstiefel wollen wir anziehen, sondern die Dinge herausgreifen, die wunderbar sind, als Abschluss unserer Betrachtung. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Israel unter Gesetz, im Gesetzeshaushalt. Apostelgeschichte 27. Als es aber beschlossen war, Vers 1, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferte sie den Paulus und so weiter, dem Hauptmann Julius und der Schar des Augustus. Also es geht nach Rom zum römischen Kaiser. Paulus hat die Weisung bekommen, du musst vor den Kaiser bestellt werden in Rom. Das Schiff nun, das letzte, das die Leute bestiegen mit Paulus, Vers 9. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Fasten schon vorüber waren. Fasten ist gleichbedeutend mit Yom Kippur. Da war ein gewaltiges Fasten, was die Hauptsache war. Also Herbst, kurz vor Winter. Er mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus gesagt. Hauptmann und Schiffsherr, Steuermann. Das sind die Fachleute punkto Schifffahrt. Die müssen es ja besser wissen, als da dieser Gefangene, Apostel Paulus da. Die müssen ja besser wissen. Ich stelle die Frage, wie steht es in unserer globalen Christenheit mit der Verkündigung des Evangeliums der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke. Wie steht es da? Schön. Warum? Wie heißen da denn die Schiffsherren und Steuermänner und Hauptleute da? Wie heißen denn da die Fachleute in der Christenheit? Naja, Prediger und Pfarrer und Theologen und Professoren der Theologie. Ich melde gleich einen weltberühmten Schweizer Berner Theologen an, ohne Namen zu nennen, der bezeugt hat, gepredigt hat, richtig, der Apostel Paulus hat uns das ganze Christentum verdorben. Hat er was gemerkt? Dass die Botschaft des Paulus eine ganz andere war als die der übrigen. Die das Evangelium des Reiches verkündet. Das hat dem gepasst. Mit der Bergpredigt an der Spitze. Ja, jetzt erinnere ich gleich noch daran, ja, gibt es denn in unseren Kirchen und Kathedralen und Münstern, auch sogenannte architektonisch gesagt, sogenannte Kirchenschiffe? Gibt auch ein Kirchenschiff? Gibt es auch noch Seitenschiffe? So Rettungsboote, nicht? Liebe Geschwister, wir dürfen ruhig, fröhlich sein. Warum? Denn die Gnade unseres Herrn, wie wir sehen werden, da gerade in dieser Geschichte, ist viel größer und weitherziger, als wir beurteilen und beurteilen würden. Wurde auch der Steuermann gerettet am Schluss? Wurde auch der Schiffsherr gerettet? Auch der Heimat, also die ganzen Besserwisser, ne? Die Schiffskundigen, nicht? Die Gesetzeskundigen, nicht? Mit ihren Forderungen und Werkleistungen und weiß was allem, ja. Wurden die auch gerettet? Gleich am Ende, um das zu bezeugen, der Engel des Gottes, der in der schrecklichsten letzten Nacht mit Paulus geredet hat, ihm gesagt hat, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Cäsar gestellt werden und der Herr hat alle, die mit dir in dem Schiffe sind, geschenkt. Aha. Geschenkt. Ja, was heißt das? Was hat Paulus da gewusst? Die werden nicht nur alle gerettet dem Leibe nach, sondern wunderbar, wunderbar. Er hat die Herrlichkeit der Gnade Gottes mit dieser ganzen zusammengewürfelten Gesellschaft auf dem Schiff. Heiligstes Feier des Brotbrechens gefeiert. Und Paulus alle ermuntert mitzumachen. Wir kommen dran. Ja, unser Gott, unser Gott. Wir greifen heraus. Als, Vers 13, als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihren Vorsatz erreicht zu haben, also und lockerten die Anker und fuhren weg. Aha, liebe Geschwister, unser Gott wieder, was macht er? Lässt einen sanften Wind kommen, sodass die denken, ja, da der Paulus, dummes Teufel. Also, dieser sanfte Wind, der bestätigt uns, dass unsere Ansicht die richtige ist. Gibt es in unserem Leben auch solche Fälle? Dann sagt Gott, ja, ja, gut, wenn ihr besser wisst als Paulus, dann bitte schön, ich stelle euch noch einen sanften Wind zur Verfügung. Ja. Und euren eigenen Willen, euren frommen eigenen Willen, ja, dann erleben zu lassen, was das bedeutet, was das für Folgen hat. Komm, weggefahren. Ein Sturmwind, Eier klüdern, das Schiff wird einfach mit fortgerissen, dem Winde kann nicht widerstanden werden. So gaben wir uns preis und fuhren dahin. Im Griechischen heißt es so schön, da gaben wir uns preis und wurden getragen. Ist das unser Gott, der auch dann noch trägt, wenn man es besser weiß. Als das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Einfach Gnade. Und noch einmal Gnade. Und noch einmal Barmherzigkeit. Und noch einmal Gnade. Alles ein Geschenk. Sollte er uns in ihm, in Christo, nicht wie viel schenken? Alles. Zweitens, schenken. Ein Geschenk mit Bedingungen ist kein Geschenk mehr. Und Gnade mit irgendeinem Werk ist nicht mehr Gnade. Und wurden getragen. Als wir aber unter einer gewissen kleinen Insel Claudia anliefen, vermochten wir kaum des Bootes mächtig zu werden, das heißt das Rettungsboot. Dieses zogen sie herauf und bedienten sich der Schutzmittel, indem sie das Schiff umgürteten, da sie fürchteten, in die Sirte zu fahren, vertrieben zu werden. Ja. Also was merken die? Jetzt merken sie, das Schiff droht bei diesen gewaltigen Wellen, dem Sturm, zu bersten. Was machen sie? Umbinden sie das Schiff, also gewaltiger. Und alle Schutzmittel, die denkbar sind, werden jetzt angewandt. Ja. Wenn Gemeinden, Kapellen und Kirchen von Christen drohen einzugehen, unterzugehen, dann werden alle möglichen Mittel eingesetzt, um die Situation zu retten. Stimmt. Was gibt es da für Mittel? Ah ja, die ist selbstverständlich. Aber Mittel, die jeder Schiffskunde gekennt, also rein weltliche, kosmische Hilfsmittel, werden da jetzt angewandt, um einfach mal das Schiff zu retten und sich selber zu umgürten. Und indem sie das Schiff umgürteten, ja, und da sie ja fürchten, in die Sirte zu fallen, ließen sie das Tackelwerk nieder und wurden dahin getragen. Was heißt denn Tackelwerk? Ja, all die Fähnchen und all die Schnüre und Seile und Segel und so weiter. Alles abgetackelt. Nur, um die Situation zu retten. Nicht? Das Schiff zu retten und die Ladung vom Schiff zu retten und sich selbst. Das Wort abgetackelt ist großartig. Na, okay, ja, bitte, gibt es in unserem persönlichen Leben etwa auch noch Tackelwerk? Was meint ihr dabei, Bruder Muhl? Ne? Da gibt es auch noch Tafelberg. Aber gut, mal runter mit. Ne? So. Tafelberg. Indem wir aber sehr vom Sturm gelitten, machten sie des folgenden Tages einen Ausflug. Und am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Aber also alles, was irgendwie nötig ist zum Schiff, zum Fahren können, ans Ziel zu gelangen, ne, wird über Bord geworfen. Dass die Bibel durchgehend Gottes Wort ist, das war schon längst über Bord geworfen worden. Stimmt's? Ich habe jetzt nur eine Sache an. Ausgesprochen. Eigene Hände das Schiffsgerät vor, da aber viele Tage lang wir weder Sonne noch Sterne sehen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Ja. Ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Eine ganze Christenheit. Weitgehend leider. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, wie lange sind die da ohne Speise geblieben? Da kommt am Schluss, wird das offenbar. Die haben die ganzen 14 Tage und 14 Nächte keine Speise zu sich genommen. Da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte allerdings mehr gerochen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden nicht ernten sollen. Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein. Am 14. Tag. Da sollen die jetzt auf einmal 14 Tage gefastet und das alles erleben. Nur noch den Schiffsrumpf unter sich haben. Gutes Mutes sein. Das ist eine Zumutung. Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen. Nur das Schiff. Oh. Was haben wir gelernt? Gibt es neue Himmel und neue Erde noch Schiffe? Nein. Wunderbar. Alles Gnade, alles Herrlichkeit, alles Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben, alles andere nicht mehr da. Halleluja. Kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin, dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Aha, Paulus, ein Engel. Wenn er zweimal schreibt und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, das ich euch gepredigt habe, ne? Das sei verflucht, ne? Paulus. Auf einmal muss er sich gefallen lassen, dass Gott einen Engel schickt, ne, um ihm die Botschaft zu bringen. Was heißt das? Ja? Bitte. Dass Engel uns dienen sollen, das ist in Ordnung. Ne? Dazu sind sie da. Sind sie die Angelau, die Engel nicht allzumal dienstbare Geister? Ne? Solange sie Dienste tun, sind sie am Throne Gottes willkommen. Und bei unseren Kindern eher und die Engel, jeder Mensch hat einen Engel von Gott, ja, zugeteilt. Und solange der uns dienen will und nicht von uns verlangt, dass wir ihm dienen, mit seinen Weisheiten und Gesetzen und Satzungen, nicht, dann ist die Sache in Ordnung, also auch hier. Nicht, so. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und den ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und, siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei gutes Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. Als aber die 14. Nacht gekommen war, gibt es auch eine 14. Nacht, im Gesetz von grundlegender Richtigkeit. Wann ist dann Passa? Wann ist dann Passa? Am 14. Tage ab Neumond, bei Vollmond, haben wir gelernt. Genau nach Ordnung Gottes. Es war die 14. Nacht. Willkommen hier, die 14. Nacht. Werfen Sie das Senkblei und merken, ah, der Meeresgrund, der steigt immer höher. Also jetzt wissen wir, es nähert sich Land und warfen die Anker aus und wünschen, dass es Tag würde. Matrosen wollten das Rettungsboot benutzen, um ans Ufer zu kommen. Dann war Paulus: Wenn die nicht im Schiff bleiben, könnt ihr alle nicht gerettet werden. Dann werden die Seile abgeschnitten und das Rettungsboot fallen gelassen. Aha. Sorge Gott auch dafür. Ja. Weiter. Dann ist soweit, dass das Schiff auffährt und vorn im Brüche geht, das ganze Schiff. geht in Brüche. Und jetzt lesen wir noch Vers 33. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen und sprach: Heute ist der 14. Tag, dass ihr zuwartend ohne Essen geblieben seid, indem ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung, zu eurer Rettung. Sehen wir, wie nüchtern Gott da vorgeht. Also, er hat jetzt einfach alle nüchtern, wie sie sind, retten können. Nein, Paulus, jetzt ist es zu eurer Rettung nötig, Speise zu euch zu nehmen. Aber was für Speise? Die hat ja kaum mehr was. Warum? Nicht ja vergessen. Dann haben sie auch noch die kostbare Ladung, das Schiff, die Schiffsladung war ägyptischer Weizen, der nach Rom hätte gebracht werden sollen. Und die ganze Weizenladung, mit weniger, fast mit nichts, nicht, haben sie über Bord ins Meer geworfen. Sagen wir, oh, wie schade um den Weizen. Nicht. Ja, was sagt die Schrift dazu? Und ich stelle eine Frage. Da waren riesige Fischschwärme. Hatten die was dagegen, dass da so viel Weizen ins Meer geworfen wurde? Hatten die was dagegen? Ist Gott auch um Fische besorgt? Aber jetzt das Wichtige. Was steht denn geschrieben? Weizen ist das Brot, die Brotsorte, die Juda Israel darstellt. Während wir Gerste sind, das darf ja nicht stehen bleiben. Deshalb muss Jesus als Jude sich mit was für einem Brotkorn vergleichen? Weizen. Wenn das Weizen kommt, nicht in die Erde fällt, nicht erstirbt und so weiter. Bleibt ihr da rein? So. Lass dein Brot über die Wasser fahren. Da haben die etwas gemacht, man wusste die auch nicht, was die Propheten waren, was sie taten. Und nach vielen Tagen, und wenn es ja nach Tausenden Gottes wäre, wirst du es wiederfinden. Wunderbar. Lass dein Brot, die ganze Weizenladung über die Wasser fahren. Haben die gründlich gemacht. Nach vielen Tagen wiederfinden. In welcher Weise überlassen wir den Herrn jetzt, lesen wir noch die letzten Worte. Alle aber gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Ah, nein, wir müssen noch Vers 34 noch lesen. Vers 35. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allem, und als er es gebrochen hatte, mit was, vor was für einer Gesellschaft? Ganz fromme Gesellschaft. Nein. Maximal zusammengewürfelte Gesellschaft. Auf hoher See, alle am Verhungern und bewusst, wir sind verloren. Lässt Gott in dieser Stunde der 14. Nacht genau ein Brotbrechen, eine Feier des Brotbrechens durch Paulus. Auserwähltes Rüstzeug für euch, die Nationen, nicht für die Nation, die aus Israel Nationen geworden sind, gibt es nicht. Nationen und Israel sind immer so. Israel besteht aus zwei Nationen, Juda und Benjamin und Levi. Die eine und die zweite. Das sind die zwei Nationen, die Gott der Sarah versprochen hat, die aus ihrem Leibe kommen. Die anderen Nationen sind keine Israeliten. Können wir uns darauf verlassen. Alle aber gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in den Schiffe, alle Seelen, 276. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff. Ah, das kommt jetzt. Indem sie den Weizen in das Meer warfen. Und als es Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber einen gewissen Meerbusen, der einen Strand hatte, da wäre viel zu sagen, auf welches sie nun das Schiff zuzutreiben gedachten. Und als sie den Anker gekappt hatten, ließen sie sie die Anker im Meere und die Bande des Steuerruders los und hissen das Vordersegel, den Wind hielten auf den Strand zu. Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden. Das Vorderteil saß fest und blieb unbeweglich, das Hinterteil aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Der Kriegsknecht Gerard aber bat, die Gefangenen zu töten, der Hauptmann aber wehrte ihnen um des Paulus willen, hinderte sie daran. Und nun, Paulus befahl, dass diejenigen, welche schwimmen konnten, sich zuerst hinauswerfen und das Land gehen sollten, und die übrigen, teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiffe. Und also geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Aha. Was heißt das noch zuletzt? Das Schiff geht, lässt Gott zertrümmert werden und untergehen, aber das Wunderbare, gut, die schwimmen konnten, die waren fein raus, würden wir sagen, ja, und die nicht schwimmen konnten, was konnten die machen?
Auf die Planke.
Die konnten sich an Bruchstücken, Balken und ja, vom Schiff, Holz, schwimmende Teile festhalten und da irgendwie sich Richtung Ufer rudern. Ja, was heißt das jetzt? Gott hat zum Glück dafür gesorgt, das konnte er nicht anders als nach seinem Herzen. In diesem Gesetz, das den Menschen ohne Barmherzigkeit richtet, wie wir in Hebräerbrief lesen, es nicht unterlassen, mitten in diesem Gesetz immer wunderbare Aussprüche einzuflechten, die nun den Gedanken seines Herzens entspringen und entsprechen, nämlich: Ich habe dich je und je geliebt, habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In der Lutherbibel fettgedruckte Stellen, das sind solche Bruchstücke vom Gesetz, an die sich dann Menschen noch halten, wenn die letzte Katastrophe jetzt kommt, wo alles zerschellt wird und alles zugrunde geht, was Gesetz und alles, das was jetzt Menschenwerk war, zugrunde geht, damit ihr Leben gerettet wird und einen Busen, einen Strand, das ist das gleiche Wort wie Jesus Christus, der aus dem Schoß des Vaters kam. Das gleiche Wort Schoß oder Busen steht hier. In einem Busen, in den Schoß der Liebe Gottes werden alle gerettet, nur weil sie mit Paulus im gleichen Schiff waren, oder Paulus bei ihnen im Schiffe war. Und Paulus nicht freiwillig wie Jona das Schiff bestiegen, sondern zwangsläufig. Halleluja! Amen.